Das Ohr ist der Weg.
Oder ja, aber die.
Nee.
Hängen.
Danke, Wasser.
Ich kriege schon Radi.
Ein Kaka.
Österreich.
Danke.
Na, 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 na.
Das ist aber
heute. Oh, jetzt was steht.
Dicker, toll aus, so
was. Du hast es doch
noch.
Nein, jetzt.
Das ist der Fuzzi-Fuzzi-Kamponchon.
Ein Kamponchon.
Da Pussi.
Na Pussi.
Na Kossa, man Kamponchon.
Na Kossa, Papa.
Und sie wird haben und Kutschi, Makuhumchi.
Oi, Kapiti, die Romsti.
Also, Romsti?
Viel, meine Damen und Herren, wurde über die menschliche Sprache geschrieben, aber nur wenig über die Stimme. Unsere Stimme, so scheint es, ist etwas so Selbstverständliches, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, darüber nachzudenken. Wir zerbrechen uns ja auch nicht den Kopf über die Tatsache, dass wir atmen. Ähnlich ist es mit der Stimme. Erst wenn sie nicht mehr funktioniert, also kratzt, heiser klingt oder gar wegbleibt, werden wir hellhörig. Viele Bücher über die Stimme sind Bücher über Stimmerkrankungen oder beschäftigen sich ausschließlich mit der Sängerstimme. Das ist schade. Warum, werden Sie gleich hören, wenn Sie vor dem Lautsprecher dort in der Mitte Platz nehmen. Wir kommen jetzt zum nächsten Schauplatz, meine Herrschaften. Ich darf Sie bitten, mir zu folgen. Muss Sie allerdings um Ruhe ersuchen, damit sich hier niemand gestört fühlt. Sie haben hier die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen zu hören. Dabei zu sein beim Unterricht junger Schauspielschüler, die heute ihre Stimme trainieren. In 2-3 Jahren vielleicht werden sie auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten. Werden gelernt haben, alle Stimmungen und Gefühle, zu denen Menschen fähig sind, in ihrer Stimme wiederzuspiegeln. Werden möglicherweise sie mit ihrem Spiel so fesseln, dass es ihnen die Stimme verschlägt. Doch jetzt wird erst einmal geübt. Vorhang auf für Professor Thiele und seine Schüler.
Also fangen wir mal mit Entspannungsübungen an. Einfach mal die Hände ganz heiß reiben. Und dann wie mit einem heißen Tuch übers Gesicht gehen. Mit einem seidenen Tuch. Und wenn du dann in die Wangengegend kommst, so wie du es eben schon machst, den Ton rauslassen, der dir da so kommt. So eine Art Urlaut. Okay. So, jetzt bist du der Dorftrottel. Genau, die Zunge kommt schon raus. Ja, okay. Zunge raushängen lassen. Kinnlade fallen lassen. Und du bist der Dorftrottel, okay?
Ja. Lallen, schmatzen, summen, zischen. Professor Thiele und seine Schüler wollen das wiederentdecken, was dem Säugling so viel Lust bereitet. Das Spiel mit der eigenen Stimme. Das allerdings ist nicht immer so einfach, wie es sich hier anhört.
Beug dich mal so runter. Lass dich mal einfach so hängen. Und dann stell dir mal vor, vor dir ist ein klarer Quell. Vielleicht gibt es ihn noch irgendwo in den Alpen oder so. Und du schöpfst Wasser, Luft, Wasser einsaugen. Und auf wieder raus. Mach das bitte immer weiter. Und ich massiere jetzt den Rücken in einer Klopfmassage. Ich fange gleich unterhalb des Herzens an, gegen den Uhrzeigersinn. Und zwar nur, wenn du einatmest.
Was dem Kleinkind mühelos gelingt, der selbstverständliche Umgang mit der Luft, das Strömen lassen, wird für den Schauspieler oder Sänger nicht selten zum Problem. Die Konzentration auf die Stimme und das Luftholen bringt Verspannungen mit ins Spiel. Doch ohne gesundes Atmen keine gesunde Stimme. Da die Lunge aus elastischem Gewebe besteht und keine eigene Beweglichkeit besitzt, muss sie beatmet werden. Das Zwerchfell ist unser Haupteinatmungsmuskel. Es ist der Urmuskel von Sängern und Schauspielern. Entzieht es sich durch Steifheit oder Schlaffheit dem alltäglichen Spiel der Muskelkräfte, so geht auch die Atembeherrschung verloren, die Schwungkraft der Stimme und das Appoggio, das willkürliche Halten eines Tones beim Singen. Das, was Gesangspädagogen oft auch als Stütze bezeichnen.
Das ist eine Atemübung, sogenannte Klopfmassage. Dadurch, dass ich die Rückenmuskulatur im angespannten Zustand klopfe, Wenn ich einatme, ist die Rückenmuskulatur, die Atemmuskulatur ja gespannt. Erziele ich einen entspannenden Effekt. Das ist so ähnlich, als wenn ich ein Steak klopfe. Ja, Muskulatur weitet sich einfach. Ja, und dadurch wird auch die Atemmuskulatur intensiviert.
Schon in der Mythologie vieler Völker wird dem Zwerchfell große Bedeutung eingeräumt. Die Griechen beispielsweise hielten es für den Sitz von Freude und Kummer, für das Zentrum von Stolz und Selbstvertrauen. Auch antike asiatische oder ägyptische Bildwerke zeigen die Gottheiten immer auf der Höhe der Einatmung, der Inspiration. Atemübungen sind deshalb auch ein wesentlicher Teil der Gesangs- und Sprechausbildung.
Jetzt eine Übung, die habe ich von Louis de Funès aus seinem Film Die Begegnung mit den außerirdischen Kohlköpfen. So mit der Zunge schlabbern und die Hand bewegen dazu, ist ganz wichtig, die Hand bewegen. Also. Warum die Hand? Damit du von der Stimme abgelenkt wirst, auf die Bewegung. Sehr viele Atemübungen sind Bewegungsübungen. Man muss, gerade um eine gute Atmung zu bekommen oder sich zu erhalten, oder um eine gute Stimme zu bekommen oder sich zu erhalten, die Aufmerksamkeit auf der einen Seite auf die Stimme lenken. Nur wenn man zu sehr darauf achtet, dann geht es gerade schief. Darum muss man dann wieder wegkommen von der Beobachtung der Stimme. Darum auch Bewegungsübungen machen, wo die Konzentration auf der Aktion liegt und die Stimme von der Aktion, von der körperlichen Aktion getragen wird. Rhythmus ist sehr wichtig, dass man einen Körperrhythmus hat oder einen Sprachrhythmus, und dann funktioniert das auch.
Unsere Atemtätigkeit lässt sich aber nur zum Teil willkürlich beeinflussen. Die meisten der dabei beteiligten Muskelbewegungen entziehen sich unserem Zugriff, reagieren unwillkürlich auf Stimmungen und Eindrücke. Wir halten den Atem an im Zustand der Erwartung und atmen tief, wenn wir entspannt sind oder ekstatisch. Wer Angst hat, spricht mit hoher, dünner, belegter Stimme und verkürzter Ausatmungsphase, so als wäre ihm der Hals zugeschnürt. Anders bei Gefühlen von Wut, wo Töne oft übertrieben lange gehalten werden. Aber nicht nur reale Spannungssituationen beeinflussen die Atmung und damit die Stimme, auch bei Gefühlen, die nur gedacht werden, verändert sich der Atemrhythmus.
So, und jetzt einfach mal ruhig sitzen, Kopf ruhig halten und Text von Sonne krank.
Ohne Gestalten.
Einfach so, wie es hier kommt.
Von Sonne krank und ganz von Regen zerfressen. Geraubten Lorbeer im zerrauften Haar. Hat er seine ganze Jugend nur nicht ihre Träume vergessen? Lange das Dach, nie den Himmel, der drüber war.
Nimm mal den Brechtext, den du eben gesprochen hast. Bring ihn mal so, als ob du jemandem ein Geheimnis anvertrauen willst. Vertrau mir mal ein Geheimnis an. Mach mal.
Von Sonne krank und ganz von Regen zerfressen. Geraubten Lorbeer im zerrauften Haar. Hat er seine ganze Jugend nur nicht ihre Träume vergessen. Lange das Dach, nie den Himmel, der drüber war.
Ja, und jetzt bist du mal ganz cool. Coole Teenie oder so. Komm an, ey, nun mach mal. Komm, von Sonne krank.
Von Sonne krank. Und ganz von Regen zerfressen. Geraubten Lorbeer im zerrauften Haar. Hat ja seine ganze Jugend nur nicht ihre Träume vergessen. Nur lange das Dach, nie den Himmel, der drüber war.
Was der Laie so gemeinhin als Stimme bezeichnet, nennt der Fachmann lautsprachliches Verhalten. Er versteht darunter ein Zusammenwirken von Sprache, Sprechstil und Stimme. Wobei jeder dieser drei Bereiche noch zusätzlich unterteilt werden kann. Unsere Sprache zum Beispiel klingt völlig anders, je nachdem, ob sie sich in Bayern, Hessen oder Berlin befinden.
Ein guter Morgen, Herr Doktor.
Herr Jürg.
Ja, gut, sag, ich bin mit Ziegen da.
Ja, jetzt kann ich.
Ja, ist es.
Wir haben uns aber lang nicht gesehen.
Lassen Sie sich halt einmal wieder anschauen, nicht?
Na, da lebt wohl.
Also, Wiedersehen.
Der Dialekt also ist wichtig. Und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.
Denken Sie an den Jargon von Jugendlichen.
Oh Mann,
ist ja echt stark. Ey, Mann, ist ja echt affengeil, was du da hast, Mann. Das finde ich ja super. Wie hast du denn das gemacht?
Das Sprechen mit erhobenem Zeigefinger, das bei Lehrern häufig zu finden ist.
Robert, hast du gemerkt, ich bin da? Robert, du sollst dich hinsetzen. Also gut, Robert, ich sehe, du hast keine Lust, dann pack jetzt deine Sachen und geh vor die Tür, und zwar Dalli.
An den Kommandoton auf Kasernenhöfen.
A-Wärter, stellt an!
Oder das salbungsvolle Pathos mancher Kanzelprediger.
Gott hat eine Botschaft. Hey, komm mit her. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen. Denn ich werde euch Ruhe geben.
Ein Pathos, für das vor allem auch der Sprechstil ausschlaggebend ist. Durch Rhythmus, Pausensetzung, Sprechgeschwindigkeit, Betonung und Melodie verleiht er dem Text erst seine eigentliche Gestalt. Und schließlich die Stimme als die persönlichste Zutat. Auch hier versucht der Fachmann genauer zu urteilen, indem er Tonhöhe, Lautstärke, Stimmvolumen und Klangfarbe einzeln untersucht. Wobei die Klangfarbe, auch Timbre genannt, das geheimnisvollste Merkmal darstellt. Etwas ist, das sich nicht messen und auch nur schwer beschreiben lässt.
Doch zurück zu unseren Schauspielschülern.
Mir ist es zum Beispiel einmal passiert, dass ich ziemlich lange an einer Rolle gearbeitet habe. Und irgendwann, als ich da mal lange dran gearbeitet hatte, habe ich gemerkt, meine Stimme ist total tief, total entspannt. Und ich kann sehr, sehr viel damit machen. Also ich habe mal gemerkt, dass eben die Stimme sehr mit meiner persönlichen Verfassung zusammenhängt, gefühlsmäßig und psychisch so.
Also ich denke, dass man hergekommen ist, da hat man natürlich über die Stimme selber nicht so nachgedacht. Und dann kamen so bestimmte Bewusstseinsphasen. Also bei mir zum Beispiel, zunächst war ich zufriedener, dann kommt so eine Phase, wo man sich dann vergleicht mit anderen Stimmen, wo man dann plötzlich feststellt, dass das andere Stimmen vielleicht schöner sind und so weiter. Und dann kommt also so eine längere Phase der Unzufriedenheit. Also bei mir jetzt seit einiger Zeit ist es so, dass ich jetzt zufriedener bin wieder mit meiner Stimme. Das heißt, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich dem nähere, was ich als schöne Stimme bezeichnen würde. Ne? Also bei mir hing das damit zusammen, dass das eine bestimmte Dunkelheit der Stimme für mich wichtig war, also die Stimme in eine gewisse Tiefe zu bekommen. Und da kommt mir natürlich dann eine tiefere, wenn meine selber mir noch sehr hoch vorkommt, kommt mir eine tiefere natürlich als schöner vor, als Idealzustand vielleicht sogar. Ne?
Also Tiefe ist wahrscheinlich auch wichtig, aber auch eine Klarheit, eine gewisse Reinheit in der Stimme.
Also für mich hat eine schöne Stimme damit zu tun, was sie rüberbringt. Also ich habe eine Live-LP von Motorhead und ich finde die Stimme von dem Sänger total scharf. Oder auch und handgerum finde ich die Leute, die in dem Requiem von Mozart singen, finde ich super. Das ist ein Hammer. Also einfach, wenn mich eine Stimme betrifft, ist sie für mich schön, sagen wir mal.
Ich möchte auch ein Beispiel nennen, was vielleicht sogar eine kranke Stimme ist. Seltsam. Also für mich ist der Inbegriff einer Stimme, die Stimme von Eric Burdon, dem Bluesänger. Und vermutlich werden Phoniater die Stimme als krank bezeichnen. Das ist also der Charme der kranken Stimme sozusagen. Die hat mich einfach als Jugendlicher fasziniert und die fasziniert mich noch immer und das wird mich auch bis ins Alter verfolgen. Das ist eben, wenn man Blues singt, eine sehr erdige Sache und sehr brüchige Sache und es ist eben Verzweiflung und zu Verzweiflung passt eben keine schöne Stimme im ästhetischen Sinn.
Eric Burdon ist nicht der Einzige, meine Damen und Herren, der mit einer Stimme berühmt geworden ist, die Phoniater als krank bezeichnen würden. Da gibt es mehr Beispiele. Janis Joplin, Rod Stewart, Tom Waits oder Louis Armstrong, um nur einige zu nennen.